Für uns in Baden-Württemberg. SWR 1 Leute mit Wolfgang Heim.
13 Minuten nach 10, SWR 1 Leute heute Vormittag mit einem Mann, der für viele der Fußballreporter in Deutschland war. War deshalb, weil er vor einem Jahr aufgehört hat. Guten Morgen und herzlich willkommen, Marcel Reif.
Guten Morgen, danke.
Vor dem Sport und vor dem Fußball gab es für Sie beruflich gesehen die Politik. Fangen wir also an mit dem, was gestern in Frankreich passiert ist. Überrascht vom Ergebnis?
Ach nee, es deutet sich ja so nach Trump schon in Holland an, dass wenn es dann zum Schwur kommt, können wir in Europa immer noch hoffen, dass erwachsene Menschen sagen, ja, so ein bisschen Zirkus machen und ein bisschen Protest und ein bisschen dagegen. In England ist noch schiefgegangen mit dem Brexit. Da haben die es eigentlich anders wollten, gesagt, ach, das wird schon. Jetzt haben offenbar die Franzosen wie auch die Holländer gemerkt, man muss dann doch schon das Kreuzchen machen.
Also, nachdem Fillon jetzt auch gesagt hat, wählt Macron und der andere aus der linken Ecke sich ähnlich geäußert hat, ist die Messe gelesen für den 8. Mai?
Nee, ganz sicher nicht. Also wer das macht, das habe ich dann doch später dann im Fußball gelernt. Wenn wir sagen, wir sind Favorit und das war's dann, das wird dann immer eng. Nein, weil ich glaube, dass Madame Le Pen auch noch mal mobilisieren wird. Es ist ja relativ knapp noch jetzt, es wird die Stichwahl geben. Jetzt sagen alle anderen, sagen bitte Macron. Das kann auch eine Solidarisierung und eine Mobilisierung der Rechten nochmal geben. Aber ich glaube schon, dass Macron das gewinnt.
Apropos Fußball und Lernen, der Profifußball hat auch lernen müssen, Terror auszuhalten. Frankreich ein gutes Beispiel mit dem, was da passiert ist. Jetzt auch Borussia Dortmund mit dieser Wendung, dass ein verhaltensunauffälliger junger Mann plötzlich diesen Irrsinn da inszeniert?
Ach, das hat nicht der Fußball lernen müssen. Wir lernen das. Die Welt muss es lernen. So ist das. So ist offensichtlich das Leben geworden. Immer wenn du denkst, wir haben so die Perversionen alle ausgelotet, kommt einer mit der Idee, das ist so absurd, den Aktienkurs zu verändern, indem er Fußballspieler
Menschen
tötet.
Menschen sterben lässt.
Ja, das ist in seiner Absurdität nicht ermessbar.
Ja.
Unfassbar.
Also wir beide sind nicht in diesem Bus gesessen, aber die Dortmunder Spieler haben sich in Folge ja auch immer wieder geäußert, Bürki, der Torwart, beispielsweise auch dahingehend, dass sowas einen Menschen nachhaltigst beschäftigt und man nicht einfach einen Tag später schon gar nicht zur Tagesordnung übergehen kann.
Ja, das ist so banal, das muss man gar nicht unterstreichen. Also wir können jetzt uns versuchen, intellektuell nachzuvollziehen, aber wir können es ja nicht erspüren. Das war ja todernst, was da passiert ist, im wahrsten Sinn des Wortes. Das war ja nicht, hier ist ein Reifen geplatzt oder sonst was, oder ist ein Farbbeutel geschmissen worden, sondern das war ein Anschlag und auch nichts anderes gewollt auf das Leben dieser Spieler. Und wenn dir das klar wird, dir selber, das muss ja unsäglich sein. So, dass die am nächsten Tag gespielt haben, haben sie Großes für die Gesellschaft geleistet und ich kenne alle Sprüche und dennoch, sie sind nicht gefragt worden, als die Entscheidung gefallen ist. Dieses finde ich ungehörig.
Es gibt ja Leute, die sagen, obwohl Dortmund jetzt formal raus ist aus dem Wettbewerb, sollte es die Möglichkeit geben, die in welcher Form auch immer dafür zu rehabilitieren. Fällt Ihnen dazu was ein?
Nein. Nein, dazu fällt mir gar nichts ein und das wäre auch das falsche Signal dann. Es ist dieser Flieger abgestürzt mit dieser brasilianischen Profimannschaft und die sind auf dem Weg zu einem Endspiel gewesen. Und daraufhin hat die andere Mannschaft gesagt, wir wollen den Titel nicht, wir geben den posthum, die sollen zum Titelträger ernannt werden. Das finde ich eine wunderbare Geste und großartig. Hier haben wir gesagt, das, was die Dortmunder geleistet haben für uns alle, ist, dass wir uns nicht vorschreiben lassen, wann, wer, wie Fußball spielt, sondern das machen wir dann schon so. Und das ist großartig, aber jetzt irgendwelche komischen Wendungen zu machen, an der Sache vorbei.
Wir wollten drüber reden, wie das ist, wenn man aufgehört hat und von 100 auf 0 fällt. Waren Sie eigentlich jemand, der aufgehört hat und dann schon 3000 Pläne in der Schublade hatte oder sind Sie wirklich auf 0 gegangen?
Von den Plänen auf 0. Aber es hat nicht lange gedauert. Dann kam da eine Idee. Und dann habe ich gesagt, pass auf, Was ist die Maxime? Die Maxime ist Spaß. Ab jetzt muss es Spaß machen. Geld verdienen auch noch, das ist ja okay. Aber das kann es nicht mehr sein. Nur, dass du Dinge machst, die dir nicht wirklich, die dich nicht reißen. Und also von null hat sich dann von wegen
also
mehr als früher.
Rausgekommen ist zum einen diese Herrenrunde am Sonntag bei, früher hieß es DSF, jetzt Sport 1. Schweizer Fernsehen, machen Sie was Ähnliches?
Ja, Experte, aber im Stadion.
Jetzt ein Buch, das Sie zusammen mit dem Kollegen Holger Gerz von der Süddeutschen Zeitung gemacht haben, mit dem lapidaren Titel Nachspielzeit.
Ich den Unterton merke ich schon, aber der Verlag fand diesen Titel so toll. Er hat gesagt, das ist aber mal richtig ein Kracher.
Ich finde den unaufdringlich. Und es gibt so viele aufdringliche Titel.
So kann man sagen, ja. Es ist perfide, aber gut. Es ist ein vergiftetes Kompliment.
Dieser Gerz hat welche Rolle gespielt bei dem Buch?
Eine entscheidende, weil der Dinge aufschreiben kann, der kann Geschichten nacherzählen wie niemand anders, den ich je getroffen hätte. Unfassbar. Der hört zu, erkennt Geschichten, zeigt mir auch was, guck mal, da ist eine echte Geschichte noch drin, die du da gerade erzählst. Hat mich erzählen lassen ohne Ende und hat es dann aufgeschrieben. Und zwar so, dass ich damit sehr gut leben kann.
Also ich muss sagen, ich schätze Gerz als Schreiber der Seite 3 bei der Süddeutschen ungemein, ein toller Kollege und toller Schreiber. Was mich fast verblüfft hat, ist, wie der sozusagen die Rolle wechselt und in sie reingeht und als Marcel Reif schreibt, weil das Buch ist ja in der Ich-Form erzählt. Ja,
und mit einer Tonalität und mit den Pointen. Und als ich es gelesen habe, bin erschrocken an manchen Stellen. Ich dachte, so erzählst du das doch. Genau so war die Geschichte. So, nur so kann man sie erzählen. Und eine Freundin hat mir gesagt, als ich es gelesen habe, es ist wie ein Hörbuch. Ich sage, wie meinst du das? Ja, weil du erzählst mir die Geschichten. Und das hat ein anderer sich angehört und dann so übersetzt. Überragend.
Wollten Sie dieses Buch von Anfang an oder hatten Sie auch Bedenken insofern, als Sie nicht den Anekdotenonkel geben wollten?
Genau, das wollte ich nicht. Es gibt 1000 Geschichten, die kommen abends beim Bier, ist alles gut. Sie sind auch schon 2000 Mal erzählt worden, kriegen immer noch eine andere Wendung. Das ist ja der Klassiker. Ich wollte das Buch nicht, aber mein Kumpel, der Verleger, Helge Maikow, wollte es unbedingt, sagte, erzähl die paar Geschichten, mach dir ein paar Gedanken. Und dann habe ich mit dem, Holger Gerz hingesetzt, auf einer Hütte, Almhütte, ich habe gekocht, er hat geraucht und dann hat er zugehört, er hat geschrieben. Dann haben wir es uns gemeinsam nochmal angeguckt, dann habe ich noch ein paar Dinge geändert und am Ende ist bedrucktes Papier rausgekommen, das mir sehr gut gefällt. Ob es Ihnen gut gefällt, spielt für mich nicht so die Rolle.
Und zum Schluss haben Sie gemeinsam was getrunken, vermute ich mal.
Davon dürfen Sie, müssen Sie ausgehen.
Wenn Sie heute Fußball im Fernsehen gucken, ich weiß gar nicht, was war das letzte Spiel, das Sie gesehen haben? Real Bayern oder
Fernsehen? Bundesliga am Samstag auch. Also ich guck nach wie vor.
Welches Spiel? Bayern
gegen Mainz habe ich mir angeguckt, ja.
Okay. Intensiver. Mit diesem Unentschieden, das dann rausgekommen ist. Können Sie das einfach angucken und es genießen oder spielt dann immer diese Über-Ich-Geschichte eine Rolle, dass man es ja eigentlich besser kann als der Kollege, der es gerade aktuell macht?
Erstens ist das eine, kann ich es nicht besser als der andere, sondern jeder macht es auf seine Art. Das ist mal das allererste. Und das zweite ist, ich bin da so weit weg, dass ich jetzt, ich gucke Fußball, weil ich Spaß dran habe.
Gucken Sie anders Fußball als wie?
Viel entspannter. Viel entspannter. Ich muss nicht mehr gucken, sag mal, wie verschiebt sich wie verschiebt sich diese Reihe, wie viel Platz ist zwischen den Reihen. Der ganze Fachquark, den kann ich mir an die Seite schieben.
Was ist mit der abkippenden 6 und der falschen 9 und dem Umschaltspiel und dem hohen Pressing und dem tiefen?
Genau, und dem Hinterlaufen, Überlaufen und das ganze Zeug muss ich nicht mehr verbalisieren. Ich sehe es ja, was da passiert. Es ändert sich ja nichts. Die Augen sind dieselben und du 35 Jahre Fußball oder in meinem Leben 60 Jahre Fußball. Das bleibt ja. Nur ich muss es nicht mehr in abkippende Sechsen übersetzen. Darüber bin ich sehr froh.
Wenn Sie es jetzt mit einem Jahr Abstand sehen, würden Sie auch so weit gehen zu sagen, ich hätte damals in meiner aktiven Zeit auch ein bisschen reduzierter reportieren können?
Da brauche ich kein ein Jahr Abstand. Jeder von uns quatscht zu viel. Immer. Aber das wusste ich ja auch. Und mein leider viel zu früh verstorbener Freund und Assistent Michael Palmer, der sagte immer, du atmest wieder mit dem Hinterteil, denn mit dem Mund kannst du nicht atmen. Du quasselst am Stück, kannst du nicht mal ein bisschen weniger. Also wusste ich immer. Aber manchmal war es ein bisschen weniger, da war man ganz happy. Aber deswegen.
Warum ist es? Also im Hörfunk ist es klar. Im Hörfunk muss man reden, weil Pausen tödlich und schlimm und schrecklich sind. Und
im Fernsehen, sieht, was da passiert. Eben,
da hab ich
das
doch
muss ich doch nicht beschreiben.
Eben, da habe ich doch dieses wunderbare Bild, das richtig, stabilisiert.
Richtig. Und dann höre ich mich noch sagen, so, ich lasse mit diesen wunderbaren Bildern, meistens dann bei der Siegesfeier, jetzt mal allein. Jedes Wort wäre hier zu viel.
Ja.
1, 2, 3, spätestens bei 7 hast du wieder diesen Anfall an Diarrhoe, verbale, und sabbelst sofort wieder weiter.
Aber wie war das früher? Also ich erinnere mich, ich glaube, es war dieses legendäre Spiel 1970, Weltmeisterschaft, Halbfinale, Italien gegen Deutschland.
Ernst Huberti
und Schnellinger schießt in der 99. Minute den Ausgleich.
Und Huberti sagt... Keinen Satz, sondern drei Worte. Schnellinger, ausgerechnet Schnellinger. Ja. Eine ganze Geschichte, der war spielte in Italien, der Schnellinger hat nie ein Tor geschossen. Alles, was da drin, was man hätte jetzt dringend erzählen müssen, und man hätte alles kaputt gemacht, weil man die Heiligkeit dieses Moments versabbelt hätte. Und er sagt, Schnellinger, ausgerechnet Schnellinger.
Das heißt, jemand
wie
Ernst Huberti, auch wie Rudi Michel, das waren großartig. Zu ihrer Zeit großartige Kommentatoren.
Und sie sind es bis heute geblieben. Und jedem Jungen, der was wissen will, dem würde ich gerne vorspielen. Guck mal. Und wenn ein Tor gefallen ist, halt die Schnauze.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Was war die Standardbegrüßung in den Stadien? Reif, du verdammte Drecksau.
Und ähnliche liebreizende Formulierung.
Wie lang hat es gedauert, bis man das überhaupt gar nicht mehr an sich rangelassen hat?
Ach, das ist ja, der Schiedsrichter kriegt's gesagt, dann kriegt's ein gegnerischer Spieler mitgeteilt und so. Da merkst du, dass du Teil eines großen Ganzen bist und dass das zum Geschäft gehört. Und als es anständig bezahlt wurde, fand ich das auch erträglich.
Also was mir mal im Stadion aufgefallen ist, dass besonders üble Beschimpfungen von der Ehrentribüne kommen oder von der Haupttribüne, weil die Leute offenbar der Meinung sind, wenn sie viel Geld bezahlen, dann dürfen sie auch richtig prollig andere beleidigen.
Und ich bin ja Gast im schönen Stuttgart, aber das habe ich gelernt im Laufe der Jahre beim VfB auf der Tribüne. Es hört ja niemand zu jetzt, oder? Das.
Ich glaube nicht,
nee. Und da zeigt sich das vielleicht noch ein bisschen mehr als anderswo. Also ich dachte mir, Mensch, die Schwaben sind doch so gemütliche Leute. Und da hat mir der Matthias Sammer, der war damals Trainer, gesagt, du musst mal kommen, du musst mal zuhören, was von der Tribüne kommt. Nicht von den Kurven, denn die Kurve, die schreien uns immer noch nach vorne. Aber du musst mal hören, wenn die Brottel nennt ihr das, oder?
Brottle? So ähnlich.
So. Ja. Wenn's denen die Laune verhagelt auf der Haupttribüne, da gibt's hier aus der Abendkasse, frag nicht.
Also wundert mich insofern, als ich jetzt eigentlich gedacht hätte, auf Schalke, in Dortmund, im Ruhrpott, da geht's richtig ab.
Ich hab's so nicht, ja, aber da mehr dann in der Kurve oder auf der Südtribüne. Aber auf der Haupttribüne mäßig, glaube ich, seid ihr hier sehr weit vorne.
Also eine schöne Beschreibung ihrer Person habe ich gefunden, ich finde sie wirklich schön. Unter den Arschgeigen bist du die Stradivari.
Das habe ich im Buch als allerletzte Formulierung reingetan. Das ist ein Ehrenwort, eine Fanpost. Ja. Unter den Arschgeigen bist du die Stradivari. Erst dachte sehr gut. Ich lass mich doch nicht beleidigen. Dann dachte ich, Stradivari, Mensch, Stradivari. Mittlerweile muss ich sagen, schöner kann man es nicht sagen.
Wie viele Shitstorms im Internet haben Sie aushalten müssen in den letzten Jahren?
Weiß ich nicht, weil ich sie nicht zur Kenntnis genommen habe. Ich habe mich mit Internet nicht beschäftigt. Mit diesen Dingen nicht. Keine Form der Kommunikation, nein.
Das können Sie einfach wegtun, wegblocken, nicht zur Kenntnis nehmen.
Ja, weil es niemand, ich habe an Kommunikation andere Ansprüche. Wenn Sie was von mir wollen, Sie können mich auch beleidigen, aber Sie gucken mich an, bitte. Sie sagen, mein Name ist heim und ich werde Sie jetzt beleidigen. Dann können wir uns darüber unterhalten und wir können alles machen. Aber wenn Sie mir unter dem Kürzel Affenarsch Bananendreher irgendein Ding überziehen, wie soll ich denn damit umgehen? Warum vor allem soll ich mich damit beschäftigen?
Beleidigungen, Beschimpfungen sind das eine, körperliche Attacken sind das andere. Das haben Sie auch schon erleben müssen.
Im Ansatz und weit über das Maß hinaus, das ich für erträglich halten würde.
Was war das Heftigste?
Ach, die haben mal so ein Auto durchgeschüttelt. Und wenn ein Auto so ins Schütteln gerät und ich jetzt noch das, ach komm, aber meine Frau saß rechts daneben. Und die, wenn die zur Arbeit fährt, wird selten ihr Auto durchgeschüttelt. Und die hatte Angst in den Augen. Und da wurde ich dann zum Weißen Ritter und wurde dann doch sehr schlecht gelaunt.
Wir müssen das noch kurz klären mit der Schweiz und der Schweizer Staatsbürgerschaft. Sie leben seit langer Zeit in der Schweiz?
Seit 27 Jahren.
In Zürich? Und mussten sich entscheiden oder wollten sich entscheiden?
Ich wollte mich entscheiden. Das ist mein Lebensmittelpunkt. Und damit man das auch wieder, wobei ich keinen Rechtfertigungsdruck habe. Ich habe zwei Schweizer Söhne, ich habe eine Schweizer Frau geheiratet. Deswegen sind wir nach Zürich gezogen. Jeder, der mal nach Zürich kommt, weiß, man kann da steuerlich sicher günstiger leben, wenn er dann einkaufen geht. Dann ist der ganze Steuervorteil sehr schnell wieder aufgebaut. Also, und ich lebe da, das ist mein Lebensmittelpunkt, meine Söhne leben da, die habe ich die Hälfte der Woche bei mir, insofern.
Gleichwohl, ist es Ihnen schwergefallen, die deutsche Staatsbürgerschaft aufzugeben?
Jetzt wollen Sie mich in die Ecke, jetzt muss ich zum Vaterlandsverräter werden.
Nein, hat ja damit nichts
zu tun. Ich bin nicht James Bond, ich brauche keine zwei Pässe, das ist Unfug. So. Und wo ist mein Lebensmittelpunkt, wo bleibe ich, also reicht mir ein Pass.
Gut, Nordkorea, darüber wollten wir sprechen, ein Land, über das es viele Legenden und auch Gerüchte gibt. Sie waren dort, weil Sie, glaube ich, einen Workshop gemacht haben für nordkoreanische Fußballreporter.
Und jetzt soll ich Ihnen sagen, alle Legenden ad absurdum führen oder die reine Wahrheit. Nach 2,5 Tagen, also knapp 3 Tagen war ich da.
Waren es nur 3 Tage?
3 Tage.
Okay, die wichtigsten Eindrücke aus den 3 Tagen?
Warum tun Menschen sowas an und das, auf dem Rückflug kam mir so ein Gedanke, wir reden ja viel so über Europa, über Freiheit und du denkst, ja, wichtige Dinge, aber was meinen wir eigentlich, was heißt das wirklich? Ich habe auf dem Rückflug zum ersten Mal gespürt oder geahnt, was Freiheit bedeutet. Wenn du, wo ich überall hin kann, was ich tun kann, was ich sagen kann, was ich gut finde, nicht gut finden kann, wie ich mich bewegen kann, das kann ich alles dort nicht.
Und also, ja.
Warum tun Menschen das Menschen an? Ich habe den Sinn bis heute nicht verstanden. Wie eine Machtklique ein Volk aushungert. Ja. Wozu? Ich verstehe den Sinn nicht.
Also im Jahr 2017 ein bettelarmes Land, wobei es offenkundig, aber das habe ich jetzt nur gelesen, es ein gewaltiges Gefälle gibt zwischen einer Stadt wie Pyongyang und irgendwelchen armen Regionen drumherum. Ich weiß nicht, ob Sie da was
auf dem Weg zum Flughafen haben. Es gibt Sie stellen sich ja selber die Falle. Also wenn du da eingeladen wirst, zeigen sie dir natürlich nur im wahrsten Sinne des Wortes Vorzeigeprojekte. Wenn du aber ins Mausoleum musst du fahren, wo der Vater und der Großvater da liegen, Kim Il-sung, der Staatsgründer. Und um in dieses Mausoleum zu fahren, du kannst dich ja nicht hinbeamen, musst du 5 Kilometer aus der Stadt rausfahren. Das ist in einem parkähnlichen Gelände. Und da fährst du durch Vorstädte.
Aha.
Und jetzt reden wir schon Vorstädte. Nicht auf dem flachen Land. Mir hat der deutsche Botschafter gesagt, unvorstellbar, was es an Armut an, und nicht Armut im Sinne von, die haben halt nicht so viel wie du und ich, sondern Hunger. Wie Menschen hungern, es muss fürchterliche Hungersnöte gegeben haben, mit Hunderttausenden Toten um die Jahrtausendwende. Furchtbar. Also, und das, weil Sie sagten, es gibt so ein Gefälle. Das Gefälle habe ich gar nicht so entdeckt. Als ich zurückkam, habe ich so gesagt, so der Bokassa, so ein wahnsinnskaiserartiger Idiot in Afrika, der einen unvorstellbaren Luxus hat, der sich geleistet auf Kosten des Volkes. Das kann ich ja noch im Kopf, so pervers es ist, nachvollziehen. Also der holt sich von den Armen und macht die Armen, damit es ihm toll geht. Denen, der Clique, da geht's gar nicht so toll. Dass du lebst isoliert vom Rest der Welt in einem, es ist irre. Ich krieg das im Kopf nicht hin.
Nachspielzeit, das ist der Titel des Buchs, das Marcel Reif gemacht hat. Zusammen mit Holger Gerz, dem Journalistenkollegen der Süddeutschen Zeitung. Wir haben über Nordkorea gesprochen, da gibt's auch eine Episode im Buch drüber. Dieser Besuch im Kim-Mausoleum, wie haben Sie den in Erinnerung?
Alles viel zu groß, alle Häuser viel zu groß, die Bilder immer sehr hoch unter der Decke, sodass du immer hochgucken musst. Mhm. Das habe ich dann relativ zügig begriffen. Es geht darum, dir klarzumachen, wie klein du bist. Also nicht ich als Besucher, aber das Volk soll wissen, du bist klein und es gibt oben eine herrschende Klasse, die ist groß. So, und dann wirst du da in dieses Mausoleum geführt und dann teilt man dir mit, du verbeugst dich bitte. Und zwar nicht hinter dem Kopf, also muss einmal drum rumgehen, ja, um diesen gläsernen Sarkophag, und sondern an den Seiten jeweils und von den Füßen zum Kopf zu, hast du dich zu verbeugen. Der erste Impuls ist, ich verbeuge mich dann, wenn ich es für richtig halte. Dann kommst du rein, aha, da steht um diesen Sarkophag stehen 4, 5 Jungs mit Waffe und allem stehen da. Und das hat eine Atmosphäre, natürlich verbeugst du dich, weil du sagst, bevor ich hier in einem Arbeitslager lande.
Und findest es grauenhaft gleichzeitig.
Absurd. Es ist so, so anders. So muss es auf dem Mars sein.
Ist Ihnen, ich meine, Sie haben ja auch als Fußballreporter sehr viele Länder erlebt, in denen jetzt auch nicht die ganz großen demokratischen Spielregeln gegolten haben. Ist Ihnen was Ähnliches oder Vergleichbares passiert?
Du lernst Dinge, die du für nicht möglich hast. Ich sage in Pyongyang, also die Hauptstadt, wie viele Menschen leben hier? Da kommt irgendeine Zahl, ja. Aber die Menschen, die du hier siehst, sind nur Menschen, die hier rein dürfen. Also kann niemand von vom Land sagen, so, ich fahre jetzt mal in die Hauptstadt oder gehe einkaufen, immer einkaufen. Hm. Ja. Sondern nur wer wirklich eine Erlaubnis hat, darf diese Stadt betreten. Es ist alles reglementiert, alles.
Die Menschen sind offenkundig 10 Zentimeter kleiner als im Süden von Korea.
Sagt man, und ich habe den Eindruck gewonnen, dass das stimmt.
Und
Mangelernährung.
Was die Exekutionen angeht, gibt es auch feine Unterschiede. Je höher der Rang dessen, der exekutiert wird, desto größer das Kaliber, das ihn trifft.
Also ich war nicht dabei und Vorsicht, deswegen ich will hier nicht rumschwadronieren, so tun nach 2,5, 3 Tagen, als hätte ich Nordkorea verstanden. Man hat mir gesagt, dass hochrangige Offiziere werden mit Luftabwehrraketen exekutiert. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm.
Ansonsten gibt es diesen Herrn Kim Jong-un, der dieses Land regiert, der an seinem Atomwaffenprogramm bastelt, immer wieder auch Raketenversuche unternimmt, die mal gelingen und mal nicht. Und jetzt gibt es einen amerikanischen Präsidenten, der Trump heißt. Was bedeutet das alles für uns und die Zukunft?
Das bedeutet, dass Herr Trump nach meinem Eindruck vieles entscheidet aus einer Emotion auch heraus. Und dass du nur hoffen kannst, dass egal was jetzt, lass mal die nordkoreanische Seite mal weg, aber dass du wenigstens bei der führenden Nation, westlichen Nation in der Führung hoffen kannst, dass es Regularien gibt, regulative Kräfte, die Emotionen im Zaum halten. Und weil sonst hast du zwei, der Kim Jong-un ist ja auch einer, du siehst ja keine Linie, außer irgendwelche Drohgebärden, er wird also Amerika angreifen auf ihrem eigenen Gelände, das schaue ich mal an. Ja.
Wobei, also fairerweise man jetzt auch sagen muss, zwei hochrangige oder einige hochrangige Militärberater von Trump scheinen ja außerordentlich vernünftig und besonnen zu sein.
Naja, weil wir sonst auf eine Konfrontation hinaus marschieren, die kein Mensch, das ist ja Wahnsinn, also und so sind aber solche Dinge entstanden, habe ich mir mal sagen lassen. Nicht die großen politischen Winkelzüge, sondern da sind zwei durchgedreht und dann haben wir ein Problem.
Darf ich Sie fragen, wie es Franz Beckenbauer geht?
Dazu müsste ich ja ihn gestern gesehen haben, da könnte ich es ja sagen. Ich habe ihn lange, lange nicht gesehen, weil er sich sehr aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. Also gehe ich davon aus, dass es ihm gesundheitlich, so viel ich weiß, geht es ihm gut.
Wieder gut?
Wieder gut. Ich habe seinen Manager getroffen, der hat mir gesagt, alles okay. Aber er hat sich sehr zurückgezogen. Also gehe ich davon aus, dass er an dem, was sich da so entwickelt hat, zu knabbern hat.
Also das Sommermärchen des Jahres 2006, offenkundig verkauft.
Vorsicht,
offenkundig heißt offenkundig. Ermittlungen vor allem der Schweizer Staatsanwaltschaft und die Lichtgestalt Franz Beckenbauer jetzt plötzlich im Zwielicht? Was macht das mit einem Menschen? Ich meine, ich frage auch deshalb, weil Sie kennen Beckenbauer gut.
Gut ist schon auch wieder sehr, sehr optimistisch. Also wir haben uns im Laufe der Jahre immer wieder getroffen, wir haben über vieles geredet. Man kennt sich. So, Punkt. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ich glaube, dass er von den Dingen, wie sie sich dann entwickelt haben, auch überrollt wurde auf eine Art. Also wir beide wissen, oder wir sagen offenkundig, kann man doch eine Weltmeisterschaft, nur weil sie plötzlich einmal in Deutschland stattfindet, nicht unter völlig anderen Bedingungen nach Deutschland holen, als andere Weltmeisterschaften anderswohin geholt worden. Oder um es auf Deutsch zu sagen, mit nur nach der reinen Lehre wird es, und damit alles unbefleckt bleibt, wird es kaum gelingen.
Also auch wir mussten mit anderen Worten ein paar wichtige Menschen schmieren.
Ob das so ging oder andere, jedenfalls, wenn du eine WM haben willst, musst du nach den Regeln spielen, wie sie die FIFA bis heute offensichtlich als gängige Praxis lebt. Du kannst sagen, ich will diese WM nicht. Unter diesen Umständen, das machen wir nicht. Wir bleiben sauber, wir machen. Dann musst du aber sagen, okay, dann kriegen wir die WM nicht, das ist ja auch in Ordnung. Beckenbauer war immer ein großer Pragmatiker. Ich war als Spieler Weltmeister geworden, ich bin als Trainer Weltmeister geworden und jetzt bringe ich die Weltmeisterschaft nach Deutschland. Das war sein großes Ziel, das weiß ich. So, und dann sind Dinge offensichtlich oder möglicherweise oder vermeintlich oder offenkundig so gelaufen, wie sie laufen mussten, um diese WM zu kriegen.
Nicht gut. Aber kann man sagen, da ist auch, was das Krisenmanagement angeht, einiges schiefgelaufen. Ich erinnere mich an ein Interview, das Beckenbauer der Süddeutschen Zeitung gegeben hat, in dem er sinngemäß gesagt hat, egal wer mir was vorgelegt hat, ich habe immer alles unterschrieben.
Ich weiß, dass das absurd klingt. Ich weiß aber aus meiner Kenntnis des Menschen Beckenbauer, dass ihm diese kleinen Dinge, also Unterschriften, es ging immer ums große Ganze.
Unter Millionenzahlen.
Ja, er sagt, ja, weil er sagt, Geld hatte immer Geld. Das ist ein Sonnenkind. Mhm. Und da kann man irgendwann mal, ich halte das nicht für richtig und nicht nachahmenswert, aber nachvollziehbar. Man verliert irgendwann mal die Koordinaten. Also Franz, du musst doch, wenn da was zu unterschreiben ist und du bist der Cheforganisator, musst du doch gucken, was du unterschreibst, sonst kriegst du wieder eine Waschmaschine oder was auch immer. Du, wenn ich das alles gelesen hätte, dann würde ich heute noch unterschreiben. So kann man Geschäfte nicht führen, aber die WM war ein Märchen und ich glaube zu wissen, dass er sagt, die WM hat euch gefallen, ihr wolltet sie. So ist es gelaufen.
Der Fußball aktuell, Deutschland ist, beziehungsweise die deutschen Vereine sind aus den europäischen Wettbewerben draußen und der FC Bayern München schwächelt. Ist das die Bestandsaufnahme?
Es wird dunkel in Deutschland offensichtlich. Ja. Nein, also jetzt, die Dortmunder sind nicht zu bewerten nach dem, was passiert ist. Das Ausscheiden gegen Monaco hat mit Sport nur am Rande noch was zu tun.
Absatz. FC Bayern München?
Der FC Bayern München hatte die falschen Verletzten zum falschen Zeitpunkt, hat einige Fehler selber gemacht, traf auf einen Gegner, der diese Fehler ausgenutzt hat. Die Bayern sind besser in Bestbesetzung, als sie da waren. Insofern Götterdämmerung jetzt schon einzuläuten insgesamt.
Okay, Mittwochabend wissen wir mehr. Ist es trotzdem ein offenes Spiel, nachdem Bayern ja gegen Dortmund kürzlich mal 4-1 gewonnen hat?
Gerade deshalb ist es eher mit Vorteilen für Dortmund, sehe ich das. Also Bayern schwächen sich jetzt gerade, weil sie schon eine kleine Sinnkrise erwischt haben. Ausscheiden im Viertelfinale Champions League steht so nicht in der Vereinssatzung. Die Dortmunder werden Lehren gezogen haben aus dem Spiel, aus dem 1-4. So werden die nicht wieder auftreten. Und die Bayern sind Favorit und sie müssen auch das Double holen, weil wenn nicht, gibt es richtige interne Diskussionen. Die Dortmunder können das entspannter angehen.
Apropos Entspannung, kann es sein, dass Ancelotti, also der Bayern-Trainer, ein Tick zu entspannt und ein Tick zu gutmütig ist?
Naja, das ist diese gute Onkel-These, dieses Schwachsinn. Der hat Erfolge gehabt mit so unterschiedlichen Vereinen. Das ist ein großartiger Trainer. Er hat ein paar Dinge, ich habe nicht verstanden, ein paar Dinge vercoacht jetzt gegen Real Madrid. Auswechslung, die ich nicht nachvollziehen konnte. Er hat sich offensichtlich nicht so gekümmert um Spieler, die er jetzt gebraucht hätte.
Kimmich,
Costa, Coman, Sanchez, also Spieler, die du dringend gebraucht hättest, weil die Granden krank oder verletzt waren. Das hat so nicht funktioniert, also stimmt was mit deinem Kadermanagement nicht. Das wird man sich sicher fragen in München. Aber das liegt nicht daran, dass er zu entspannt ist. Er hat eine bestimmte Art, die ist anders als bei Guardiola. Mhm. Und die Bayern wussten, was sie kriegen.
Uli Hoeneß ist zurück. Hat sich der Mensch, aus Ihrer Beobachtung, der Mensch Uli Hoeneß verändert? Hat sich dadurch möglicherweise auch der Verein verändert?
Die Veränderung des Menschen, da verlangen Sie zu viel von mir. Das kann ich aus der Distanz, bei allem, was man so hin und wieder, wenn man sich trifft, lernen kann, aber mehr auch nicht. Deswegen, das verbietet sich. Der Verein braucht Uli Hoeneß. Der Verein hat sich sehr international aufgestellt, die Bayern, sehr Globalisierung, Büros in New York, in Shanghai, glaube ich. Hoeneß sagt, wer kümmert sich um Rosenheim? Und das ist wichtig, weil die Bayern haben eines hingekriegt, so eine Symbiose aus Champagner und Lederhosen, die große weite Welt und das kleine Bayern. Und dafür steht er sehr und das braucht der Club.
Wenn ich Sie gerade richtig verstanden habe, die Lichter in Deutschland gehen nicht aus, weil Bayern ein bisschen schwächelt. Bedeutet es auch für den deutschen Fußball, dass wir da einigermaßen froh Gemut in die Zukunft gucken können?
Also was, so viel ich weiß, ist Deutschland Fußball Weltmeister. Mal das, bevor wir jetzt insgesamt hier in Tränen ausbrechen. So, und wenn du guckst, was es an Nachwuchs gibt in diesem Lande, endlich, weil er vernünftig ausgebildet wird, Land auf, Land ab, muss man sich um den deutschen Fußball, so wirkliche Sorgen muss man sich. Lassen Sie, es gibt viele Dinge, über die man sich Sorgen machen könnte. Der deutsche Fußball ist es im Moment noch nicht.
Und mit dieser schönen Erkenntnis beschließen wir die Sendung. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Sehr gerne, danke.
Das war's in Leute heute Vormittag mit Marcel Reif.
Eins gehört.